Herzlich willkommen zu Maybe Baby. Dies ist ein Podcast über unerfüllten Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit und den langen Weg zum Wunschkind. Ich bin Beate und ich will mit euch darüber reden, wie es ist, wenn der Weg zum Wunschkind länger oder anders aussieht als erwartet. Wir starten heute in die vierte Folge von Maybe Baby und heute habe ich ein bisschen Unterstützung in meiner Folge dabei, nämlich Franzi. In den letzten drei Folgen habe ich davon erzählt, wie unser eigener Weg zum Wunschkind bislang aussah. Disclaimer, wenn ihr die Folgen gehört habt, das Wunschkind gibt es noch lange nicht. Wenn ihr neu dabei seid und mehr über mich erfahren wollt und wissen wollt, wer diesen Podcast macht, dann würde ich euch nahelegen, dass ihr einfach von vorne anfangt und euch diese Folgen anhört. Ansonsten habe ich, wie gesagt, heute Franzi hier und mit Franzi will ich über ihren Weg zum Wunschkind reden. Wir werden ganz verschiedene Themen anreißen. Zum einen werden wir über die Diagnose vorzeitige Wechseljahre sprechen und dann werden wir uns auch mit dem Thema sekundäre Sterilität beschäftigen und der Frage, wie es ist, wenn es schon beim ersten Kind echt schwer war und wenn man sich dann noch ein zweites Kind wünscht. Als kleine Vorwarnung will ich hier sagen, dass wir im Rahmen dieser Geschichte auch ein bisschen über die erste Schwangerschaft von Franzi reden, wie sich das angefühlt hat und wie die Geburt war und wie das Kind dann auf die Welt gekommen ist. Wenn du dich heute nicht in der Stimmung fühlst, wenn du dir heute lieber nichts über Schwangerschaft und solche Geschichten anhören willst, in den Shownotes findet ihr die genauen Zeitangaben. Und wenn ihr euch das nicht anhören wollt, dann könnt ihr einfach die paar Minuten überspringen und dann ganz einfach wieder einsteigen. Noch kurz als kleine Vorwarnung, der Sound ist nicht immer optimal beim Interview. Ich hoffe aber, dass euch das nicht vom Zuhören abhält. Bevor wir aber zu dem Interview mit Franzi kommen, will ich vorneweg mit euch über primäre und sekundäre Sterilität reden. So ein bisschen in Anlehnung an das, was wir nachher dann auch noch hören werden. Als ich damals nach, schlag mich tot, 3 Jahren oder so, meine erste Überweisung ins Kinderwunschzentrum bekommen hatte von der Frauenärztin, weiß ich noch, dass auf diesem Überweisungsschein zum ersten Mal eine Diagnose für mich draufstand oder ein Überweisungsgrund und der lautete primäre Sterilität. Ich weiß noch, wie ich diesen Zettel in der Hand hatte und irgendwie so das erste Mal so geschluckt habe, als ich diese Diagnose gesehen habe und mich gleich hingesetzt habe und gegoogelt habe, was überhaupt primäre Sterilität bedeutet, weil ich damit gar nichts anfangen konnte und bin dann auch ziemlich schnell auf die Definition gestoßen. Und zwar bedeutet primäre Sterilität, dass eine Frau noch nie schwanger geworden ist, trotz ungeschütztem Verkehr, beziehungsweise bei einem Mann würde es bedeuten, dass ein Mann noch nie ein Kind gezeugt hat, trotz ungeschütztem Verkehr. Ich fand damals irgendwie primäre Sterilität klingt furchtbar hart, weil ich dieses Wort Sterilität eigentlich eher von Tieren kannte. Also davon, dass wir unsere Katze haben sterilisieren lassen und sie jetzt steril ist. Aber ich fand das schon komisch in meinem Zusammenhang zu lesen. Im Gegensatz zur primären Sterilität steht die sekundäre Sterilität. Die sekundäre Sterilität wird dann festgestellt, wenn nach einer früheren Schwangerschaft keine weitere Schwangerschaft mehr zustande kommt. Wenn man im Internet nach dem Thema sekundäre Sterilität sucht, dann findet man oft Überschriften wie, wenn es mit dem Geschwisterchen nicht klappt, sekundäre Sterilität. Tatsächlich spricht man aber von einer sekundären Sterilität auch dann, wenn kein lebendes oder gesundes Kind zur Welt gekommen ist. Also einfach immer dann, wenn schon einmal eine Schwangerschaft eingetreten ist. Das heißt, dass auch bei ganz vielen Frauen ohne Kinder eine sekundäre Sterilität vorliegt. Grundsätzlich ist es jetzt so, dass die Ursachen bei der primären und bei der sekundären Sterilität eigentlich ziemlich identisch sind. Also alles, was zu einer primären Sterilität führen kann, kann auch zu einer sekundären führen. Das können Gründe bei der Frau sein, Gründe beim Mann sein, Gründe bei beiden Partnern sein. Bei der sekundären Sterilität ist es aber so, dass noch ein paar andere Gründe dazukommen, die dann eine Rolle spielen können. Der Hauptgrund, der für eine sekundäre Sterilität verantwortlich ist, ist scheinbar tatsächlich das Alter, und irgendwie macht das auch Sinn, denn bei der sekundären Sterilität gibt es eben oft schon frühere Kinder. Das heißt, dass es logischerweise einfach später im Leben eintritt und dann das Alter auch stärker ins Gewicht fällt. Also wenn wir uns vorstellen, jemand ist schwanger, bekommt ein Kind, bis man dann wieder versucht, ein Kind zu bekommen, sind eben vielleicht 2-3 Jahre vergangen. Und in diesen 2-3 Jahren können sich im Alter zwischen 30 und 40 bei einer Frau auch einfach sehr viele Dinge ändern und die Fruchtbarkeit kann deutlich abnehmen. Eine zweite Sache, die ich gelesen habe, ist, dass es tatsächlich nach Kaiserschnitten teilweise zu einer Sterilität kommen kann. Das kann scheinbar verschiedene Gründe haben. Da spielt wohl vor allem eine Rolle, dass es eine Narbenbildung gibt, die dann die Einnistung erschweren oder auch verhindern kann. Und dass scheinbar auch das Wachstum der Plazenta beeinflusst ist und es dadurch auch zu Komplikationen in der Schwangerschaft kommen kann. Es ist also durchaus möglich, dass Paare, die beim ersten Kind überhaupt gar kein Problem hatten, beim zweiten Kind auf einmal mit der Diagnose Unfruchtbarkeit konfrontiert werden, was natürlich ganz absurd klingt, wenn man weiß, dass man ohne Probleme schon mal ein Kind zur Welt gebracht hat. Es ist andererseits auch möglich, dass Paare, die lange mit der Diagnose primäre Sterilität gekämpft haben, nicht mehr mit einer sekundären Sterilität kämpfen. Und es ist außerdem möglich, dass Paare sowohl unter einer primären Sterilität als auch einer sekundären leiden. Und das dürfte eigentlich in den meisten Fällen der Fall sein, weil die Gründe, die zu einer primären Sterilität führen, die vergehen ja nicht einfach, sondern die bleiben in den meisten Fällen bestehen. Also wenn zum Beispiel die Spermienqualität beim Mann einfach nicht ausreichend ist, dann ist auch nicht davon auszugehen, dass sich das jetzt schlagartig verbessert. Oder ein anderer Faktor, der glaube ich sehr eindeutig ist, wenn eine Frau keine Eileiter mehr hat, dann wachsen die nicht nach, nur weil sie ein Kind bekommen hat. Und ich bin mir sicher, dass all diejenigen, die das jetzt hören und die schon mal ein Kind bekommen haben oder sich darüber unterhalten haben, wie das mit so Geschwistern ist, dass man sehr oft mit dieser Aussage konfrontiert wird, naja, wenn ihr dann eins mal habt, dann klappt das beim nächsten Jahr vielleicht auch ganz normal. Ich muss sagen, dass mich dieses Thema und diese Frage, wie ist das eigentlich, wenn man mehr Kinder haben will, ziemlich beschäftigt. Und ich habe deswegen mal wieder geschaut, ob ich irgendwelche guten Informationen zu dem Thema finden kann. Ich bin dabei auf eine Doktorarbeit gestoßen aus dem Jahr 2010. Die verlinke ich euch in den Shownotes. Das ist eine ganz spannende Untersuchung, wie ich finde. Und zwar wurden 900 Paare, die durch eine ICSI schwanger geworden sind, in der Schwangerschaft rekrutiert und dann 4 bis 6 Jahre später nochmal befragt. Und es wurde dann berichtet, was aus diesen Paaren geworden ist. Und irgendwie fand ich die Ergebnisse total interessant und dachte, ich erzähle euch mal ein bisschen, was in dieser Doktorarbeit da geschrieben wurde. Grundsätzlich war es so, dass von diesen 900 Paaren ungefähr 77% nach der Geburt des Kindes wieder versuchten, erneut ein Kind zu bekommen. Von diesen Paaren wurden innerhalb eines Zeitraums von 6 Jahren 45% der Paare erneut wieder schwanger. Also ein bisschen weniger als die Hälfte der Paare, die es versuchten, innerhalb von 6 Jahren schwanger. Spannend fand ich jetzt aber, dass von all diesen Paaren, die schwanger geworden sind nach einer ICSI-Geburt, tatsächlich 40% der Paare einfach spontan schwanger geworden sind. Die anderen 60% der Paare sind durch eine ICSI erneut schwanger geworden. Bedeutet also, dass in der Tat, auch wenn es eine ICSI gab, es durchaus vorkommen kann, dass man spontan schwanger wird. Es ist natürlich klar, dass man das jetzt wieder nicht über einen Kamm scheren kann und dass es durchaus Diagnosen gibt bei einer ICSI, die es auch komplett unwahrscheinlich machen, dass man spontan schwanger werden kann. Wenn ein Paar ganz spontan schwanger geworden ist nach der Geburt eines Kindes, dann passierte das bei 75% der Paaren innerhalb von 2 Jahren nach der Geburt des Kindes. Und danach kam es eben nur noch vereinzelt zu Schwangerschaften. Das heißt, auch hier haben wir wieder eigentlich so eine ähnliche Kurve, wie ich sie beim letzten Mal schon berichtet hatte, dass es eben in den ersten 1-2 Jahren noch am ehesten zu Schwangerschaften kommen kann. Und wenn es dann nicht klappt, dann ist es eben auch leider sehr unwahrscheinlich, dass es noch klappen wird. Anders sah das aus, wenn Paare eine ICSI gemacht haben. Dann dauerte es nämlich von vornherein länger, bis sie schwanger wurden. Also wenn man spontan schwanger geworden ist, war das im Schnitt nach 1,5 Jahren der Fall. Und bei einer ICSI war das dann erst nach 2,5 Jahren der Fall. Das heißt, durch die künstliche Befruchtung verzögert sich die Sache mit dem Kind dann auch entsprechend. Was in dieser Studie jetzt leider nicht berichtet wird, ist, wie viele der Paare wirklich nach der Geburt des Kindes den Weg ins Kinderwunschzentrum wieder gemacht haben und wie viele von diesen Paaren dann bei einer ICSI wieder schwanger geworden sind. Es wird eben nur berichtet, dass von all den Paaren, die nach der Geburt des Kindes nicht verhüteten und es sozusagen aktiv darauf ankommen ließen, 45% innerhalb von 6 Jahren schwanger geworden sind. Und von diesen 45% waren eben ungefähr 60% dann auch wieder ICSI-Konzeption und diese 40% spontane Konzeption. Was irgendwie erstmal, wenn man es so liest, finde ich auch so ein bisschen so Zahlen sind, die so ein bisschen eine Hoffnung machen. Andererseits, wenn man die Zahlen so realistisch betrachtet, bedeuten diese 45% Schwangerschaften auch, dass 55% der Paare eben nicht nochmal schwanger geworden sind, obwohl das wahrscheinlich ein sehr großer Wunsch von ihnen gewesen war. Und da kommen wir, finde ich, jetzt zu einem ganz wesentlichen Punkt. Wie fühlt sich so ein unerfüllter Kinderwunsch eigentlich an, wenn man schon einen erfüllten Kinderwunsch hat? Und wie ist es so eine Behandlung mit Arzttermin um Arzttermin, Spritzen, Medikamenten, Hormonen, Punktion, Transfer, Wartezeiten, Schwangerschaftstests? Wie ist es, das alles durchzustehen, wenn man sich nebenher auch noch um ein oder mehrere kleine Kinder kümmert? Über all das wollen wir jetzt gleich ein bisschen genauer reden. Ich will hier nur noch mal der Vollständigkeit halber sagen, ich habe das ja vorher schon erwähnt, die sekundäre Sterilität, die ist auch dann vorhanden oder kann auch dann vorhanden sein, wenn es nicht zu der Geburt eines lebenden, gesunden Kindes gekommen ist. Das heißt, es gibt auch Paare, bei denen es zu einer stillen Geburt kam oder einer viel zu frühen Geburt. All die Betroffenen, die haben nochmal ganz andere Gefühle und Emotionen und Gedanken, wenn es darum geht, wie und ob es zu einer neuen Schwangerschaft kommen kann. Und ich finde, das ist ein extrem wichtiges Thema, dem ich unbedingt nochmal viel Zeit schenken will. Es war mir jetzt einfach nur nochmal ein Bedürfnis, an dieser Stelle zu sagen, dass ihr nicht vergessen seid. Ich spreche heute mit Franzi. Franzi ist eine Mutter eines 3-jährigen kleinen Zwerges. Sie näht sehr gerne, ist kreativ und auf Instagram auch sehr aktiv unter dem Namen Profi. Franzi hat einen spannenden, langen Weg hinter sich und wir werden heute über ein paar Themen reden, die sonst gar nicht so viel angesprochen werden. Aber ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern Franzi mal selber zu Wort kommen lassen. Magst du einfach mal erzählen,
wer du so bist und dich ganz kurz vorstellen.
Ja, also, wie du ja schon sagtest, ich bin die Franzi. Ich komme aus der Nähe von Stuttgart. Hört man mir wahrscheinlich auch an. Bin 34 Jahre alt und arbeite seit 17 Jahren in der Behindertenhilfe, obwohl ich als Teenie nie in den sozialen Bereich wollte. Das ist, glaube ich, schon mal was Wichtiges auch im Umgang mit meinem Kinderwunsch. Weil, kleiner Disclaimer, ich wurde schon gefragt, ob ich keine Angst habe, ein behindertes Kind zu kriegen. Ich arbeite ja mit Behinderten zusammen. Wie du ja schon sagst, ich bin gern kreativ. Zurzeit nähe ich viel. Ich hatte eine Phase, da habe ich ganz arg viel Scrapbooking gemacht, Papierbasteln, so Minibücher selber gemacht. Ich mache jedes Jahr Weihnachtskarten selber. Genau. Und wenn kein Corona ist, spiele ich unglaublich gern mit meiner Freundin Billard. Das ist so der Ausgleich seit 5, 6 Jahren. Genau.
In dem Podcast hier, da geht es ja darum, dass ich Leute zu Wort kommen lassen will, die das erfahren haben oder mitbekommen haben, dass es nicht immer so leicht ist, wenn man sich ein Kind wünscht. Wie war das denn bei euch? Wie hat es denn bei euch angefangen mit dem Kinderwunsch?
Also ich selber hatte schon immer, würde ich sagen, Kinderwunsch. Für mich war als kleines Mädchen schon klar, ich möchte mal Kinder haben, am liebsten drei, am liebsten mit Anfang 20. Mein Ziel war irgendwie 23 Jahre alt, verheiratet und ein Kind. Dann habe ich mit 18 meinen jetzigen Mann kennengelernt und er hat schon immer gesagt, kein Kind vor 30. Das war so sein Ding. Er will erst studieren, dann will er arbeiten und dann. Ich selber hatte auch so den klassischen Hintergrund noch, ich will eh kein Kind, bevor ich nicht verheiratet bin. Also es muss erst geheiratet werden und dann gibt es ein Kind. Und bis wir dann geheiratet haben, da waren wir dann 9 Jahre ein Paar. Und ab da haben wir dann nicht mehr verhütet. Ich habe da davor schon 6 Jahre oder so keine hormonelle Verhütung mehr gehabt, sondern 3 Jahre per NFP, also natürliche Familienplanung, verhütet. Und nach dem Standesamt haben wir gar nicht mehr verhütet.
Da warst du dann 27. Wie alt warst du da?
Jetzt
Habe
muss
ich
ich selber kurz.
28.
27, kurz. Ne, da war ich schon 27, dann bevor ich 28 wurde, genau.
Weißt du noch, wie das war, als es da zu dem Kinderwunsch kam? Klingt ja so, als wäre der eigentlich schon lange festgestanden, so der Plan mit den, wann es die Kinder gibt.
Von meiner Seite aus, ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe da ein bisschen meinen Mann unter Druck gesetzt mit so, jetzt verhüten wir nicht mehr. Ich will schwanger werden. Ist schon irgendwie gemein, aber wenn halt die Hormone durchgehen, wenn man schwanger werden will, dann denkt man auch nicht mehr rational, sondern ja. Als wir dann im Mai 2014 kirchlich geheiratet haben, war ich immer noch nicht schwanger, trotz einem halben Jahr schon ohne Verhütung. Fand ich es aber damals noch nicht so dramatisch, weil ich wollte eh nicht mich irgendwie einschränken bei der kirchlichen Trauung, weil das war so ein so großes Fest. Ja, als es dann im September immer noch nicht geklappt hatte, da sind mir dann schon die ersten Gedanken in den Kopf geschossen, ob wirklich so alles rund läuft, wie es rund laufen sollte. Ich habe NFP gemacht, ich habe OVUS gehabt, ich habe jeden Tag meinen Körper in mich reingehört, jede kleinste Veränderung habe ich ja, mir notiert, mir irgendwo abgespeichert. Und da ist immer mehr in den Kopf gekommen, okay, irgendwas kann nicht stimmen. Ich war auch im Babyforum aktiv damals und da hat man ja viele Sachen schon gelesen. Da war mein erstes Zusammentreffen mit Endometriose. Da kann ich das her. PCO auch. Oder dann der ganz klassische Fall von Progesteronmangel in der zweiten Zyklushälfte, ohne Grund quasi. Ja, und dann bin ich zu meinem Gynäkologen gegangen. Der hat dann eine ganz normale Anamnese erstmal bei mir gemacht. Also Familien. Anamnese, ob uns in der Familie generell schwer ist mit Kinderwunsch, beziehungsweise ob es irgendwelche Erkrankungen gibt. Dann mal persönliche Anamnese, wie meine Zyklen waren. Die waren damals eigentlich relativ, wie nennt man es nochmal, relativ, die waren relativ regelmäßig, so zwischen 23 und 29 Tage, nee, 23 und 32 Tage. Ich dachte, es sei relativ normal, dass ich mehr Schmierblutungen als Menstruation habe. Einfach weil ich damals schon im Wechselschichtdienst gearbeitet habe. Also im Tag- und Nachtdienst, Wochenende, mal Frühdienst, mal nur Spätdienst. Also einfach alles, was einen Zyklus durcheinander bringen kann. Habe ich mir keine Gedanken mehr drum gemacht gehabt. Aufgrund dessen hat dann mein Arzt gesagt, gut, er möchte Hormonstatus bei mir machen und einen AMH-Wert. Allerdings muss ich den selber zahlen. Dann habe ich gedacht, gut, okay, jetzt bist du eh schon dort. Zahlst du ihn halt selber. willst ja wissen, was Sache ist. Aber ich hätte nie damit irgendwie gerechnet, dass da irgendwas so Gravierendes nicht stimmen könnte. Und dann eine Woche später oder so, oder halt beim nächsten Termin beim Gönn, kam es dann halt raus, dass ich frühzeitige Wechseljahre habe. Und das war's. Mit 28 hast du Hormone wie eine Frau mit Mitte 40.
Das ist ja erstmal ganz schön so ein krasser Schlag, oder? Also mit dem man, wenn man so jung ist, also ich bin jetzt 28, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich bin in Wechseljahren, dann würde ich ein bisschen doof gucken und sagen, ja, meine Mama ist vielleicht in den Wechseljahren gewesen gerade, aber sicher nicht ich.
Genau, vor allem, wenn man dann auch noch hört, so ein Vierteljahr vorher, ah ja, du bist ja noch jung. Was soll denn da schon großartig sein? Und dann, okay, ich bin vielleicht von der Geburtszahl her jung, aber hormonal gesehen bin ich jetzt auch nicht mehr die Jüngste.
Was hatte das dann für eine Bedeutung, dass dann diese Diagnose im Raum stand? Was macht man, wenn man so eine Diagnose hat und sich ein Kind wünscht?
Panik schieben, dass es nie in Erfüllung geht. Weil man weiß, sobald jemand in die Wechseljahre ist, kriegt man keine Kinder mehr. Ist einfach so Natur, Lauf der Natur. Und da hatte ich dann schon, ja doch, Panik. Dass mein Wunsch, was ich schon immer habe, hatte, nie in Erfüllung gehen wird. Mein Doc, der hat aber schon gesagt, ja, ist erstmal abwarten. Er ist erstmal noch die gucken, ob bei meinem Mann alles in Ordnung ist. Weil anhand dessen wird er dann die Behandlung gewählt. Die Krönung war dann natürlich, dass bei ihm auch überhaupt nichts in Ordnung ist. Kurzer Disclaimer, er hat OAT3 und Kryptozoospermie. Das heißt, er hat unglaublich wenige Spermien. Und die Spermien, die vorhanden sind, sind entweder tot oder verkümmert. Also bei seinem allerersten Spermiogramm waren es überhaupt 10 in dem Sichtfeld und davon nur 2 verkümmert am Leben. Das war dann auch nochmal so, scheiße, ich glaube, wir werden niemals Eltern werden. Ich habe Baustellen, mein Mann hat Baustellen. Ja. Und dann ging der Marathon an Diagnose stellen, an Therapien für meinen Mann gucken, ob es funktioniert. Er war dann beim Andrologen. Das Ganze hat dann ungefähr ein Jahr gedauert, bis wir wieder schlussendlich einen richtigen Termin beim meinem Gyn hatten, beziehungsweise in dem Fall ein Reproduktionsmediziner, was er zu dem Zeitpunkt schon war. Der hat uns dann erst nochmal zum Humangenetiker geschickt. Auch nochmal so ein Ding, wo ich mir dachte, oh mein Gott, das hättest du doch in dem Laufe des Jahres sagen können, dass du das noch willst, bevor wir in eine ICSI starten. Aber Gott sei Dank war unser Humangenetiker recht schnell. Wir hatten, glaube ich, innerhalb von 10 Tagen die Ergebnisse. Bei mir wurde geguckt, ob es ein Gendefekt ist, warum ich frühzeitige Wechseljahre habe. Und beim Mann wurde gezielt nach Klinefelter-Syndrom geschaut. Gott sei Dank sind wir hormonell gesehen, genetisch gesehen, komplett gesund. Also das war dann schon mal so ein Zeichen, okay, es besteht doch wieder eine Chance, dass es doch irgendwie klappen könnte. Ja, und dann kam die erste ICSI, die war recht ernüchternd. Er hat relativ wenig stimuliert, mein Arzt. Und da kamen dann nur 2 Follikel zum Vorschein, die aber zum Glück auch 2 Eizellen waren und sogar befruchtet werden konnten. Also ich hatte schon in der ersten ICSI eine 100% Rate von Follikel und Befruchtung.
Vielleicht nur noch mal kurz so zur Info. Wenn man in den vorzeitigen Wechseljahren ist, ist es dann so, dass die Eierstöcke besonders schwer ansprechen auf die Hormone?
Besonders schwer oder gar nicht. Also ich bin mir bewusst, was für ein Glück ich habe, dass wirklich meine Eierstöcke doch noch eine unter großer Medikation sich nochmal vorantreiben und doch noch ein paar Follikel produzieren.
Aber das heißt, in dem Fall waren die 2 Follikel sogar irgendwie gar nicht so schlecht von der Ausbeute?
Nee, war eigentlich für die Ausbeute, für die Stimulation sogar relativ gut im Nachhinein auch gesehen. Genau, dann hatten wir zwischen der ersten und zweiten Glücks-ICSI dann 4 Monate Pause.
Also ihr hattet, vielleicht nur noch mal zur Info, ja. Ihr hattet dann die zwei befruchteten Eizellen. Und die hast du dann
beide zurückbekommen.
Beide auf einmal.
Genau, Eiszeller.
Okay, alles klar.
Ja. Wir wurden aufgeklärt über über das Risiko von Zwillingen. Sind wir eingegangen, weil man 2 Eizellen da eine einfrieren, ist Kosten und Nutzen. Relation auch nicht gerade gut. Genau, habe ich beide zurückbekommen.
Und das hat nicht funktioniert.
Nee.
Wie ging es dann weiter?
Ja, das war dann erstmal so, okay, bei anderen funktioniert es doch auch beim ersten Mal. Da habe ich ganz ausblendet, dass es viel mehr Leute gibt oder viel mehr Paare, wo es eben nicht beim ersten Mal, auch nicht beim zweiten Mal funktioniert, sondern mehrere Behandlungen. Ja, dann sind wir in Urlaub gefahren, wir waren in Japan, unglaublich tolles Land. Ich war dann noch mit Freundinnen unmittelbar vor der nächsten Stimulation in Paris. Und dann kam die zweite ICSI, komplett andere Medikation für mich. Ich habe viel höher stimuliert und im Endeffekt wurden von 7 Follikel 6 Eizellen punktiert und 4 ließen sich befruchten. Das war dann auch eine gute Ausbeute.
Das war dann wahrscheinlich eine viel höhere Stimulation als beim ersten Mal?
Genau, eine viel höhere und mit anderen Medikamenten.
Und hast du das gut vertragen?
Da hatte ich absolut gar keine Probleme.
Na, immerhin, immerhin etwas.
Ja, also die Medikamente, super, was du für die letzten 2 Xs jetzt gar nicht sagen kann, aber da hatte ich überhaupt keine Probleme.
Super.
Und dann ist doch da tatsächlich eingetreten, was ich eigentlich da auch nicht mehr zu träumen gewagt hatte, eine Schwangerschaft. Weil es halt einfach so schwer und die Voraussetzungen auch nicht so ideal bei mir sind, weil ich baue auch von Natur aus kaum noch eine Gebärmutterschleimhaut auf, also auch im normalen Zyklus nicht. Deswegen, ich habe einfach für alles Hormone bekommen, für Eizellreifung, für Gebärmutterschleimhautaufbau.
Das kannst du jetzt hier gar nicht sehen, aber ich habe gerade richtig Gänsehaut bekommen, als du das gesagt hast. Das ist ja total krass, wenn dann sowas passiert, oder?
Ja, ich habe es erst gar nicht glauben können, dass da wirklich ein Schatten, also ich habe es sehr früh angefangen zu testen. Ich habe eine Testreihe gemacht, wann das nachgespritzte HCG draußen ist und wann es wieder positiv sein könnte. Und an Punktion plus 10 habe ich dann abends einen ganz, ganz leichten Hauch gehabt, wo jeder sagen würde, okay, du bildest dir was ein. Aber es war wirklich, bei Punktion plus 12 hatte ich dann einen deutlichen sichtbaren Strich.
Ja. Und wie war das dann, auf einmal schwanger zu sein?
Komisch. Dann stieg schon die Angst, geht alles gut. Ich habe keine Symptome, mir ist nicht übel. Ich habe kein Brustspannen, ich habe eigentlich nur diesen positiven Test. Das ging dann bis zum ersten Ultraschall, wo dann gesehen wurde, okay, es ist eine Fruchthole da, es sind embryonale Anlagen vorhanden, aber ich wurde zurückdatiert von 5 plus 4, 5 plus 6 auf 5 plus 0. Also ich wurde wirklich schon am Anfang sehr viele Tage zurückdatiert, wo man sich dann doch auch wieder Sorgen gemacht hat. Also ich, mir, mein Arzt war da sehr optimistisch, aber eine Woche drauf wieder beim Ultraschall hat man es herzlicher schlagen sehen und bin dann wieder 4 Tage vordatiert worden zu meinem letzten. Bin dann also quasi nach Punktion eigentlich 2 Tage rückdatiert insgesamt gewesen, was aber auch jetzt nicht so die Welt war. Und dann ging die Angst los, weil ich halt kaum Anzeichen hatte. Ich habe immer gefeiert, wenn es mir übel war. Eine Freundin sagte zu mir, du wirst wahrscheinlich die einzigste Schwangere sein, die lachend über der Kloschüssel hängt und sich die Seele aus dem Leib spucken wird. Als ich dann durch Progesteron, was ich mir 3-mal am Tag 200 Milligramm einführen musste, abends Blutungen gekriegt habe, da war ich persönlich noch sehr ruhig. Aber mein Mann hatte schon Angst, dass da das doch alles für die Katz quasi war. Aber ich habe mich einfach nur durch das blöde Progesteron unten in der Gebärmutter, nicht der Gebärmutter, in der Scheide drin einfach mit dem Applikator verletzt, dass es geblutet hat. Ansonsten hatte ich eine sehr angenehme Schwangerschaft. Die typischen Ängste, gerade im ersten Drittel, wo es immer heißt, die magischen 12 Wochen. Aber dann, doch, ich würde sagen, ich war relativ entspannt. Ich bin auch noch bis zur 27., 28. Schwangerschaftswoche arbeiten gewesen, bis ich mich nicht mehr bewegen konnte und habe mich dann vom Betriebsarzt ins Beschäftigungsverbot schicken lassen. Genau, und aufgrund von der Diagnose Praevia, Plazenta Praevia Marginalis, also meine Gebärmutter lag zu nah am Gebärmutterhals, war es ein geplanter Kaiserschnitt. Es gibt wohl Studien, die für eine künstliche Befruchtung ausgelegt sind, dass es sehr häufig dort vorkommt, dass sich der Embryo falsch einnistet. Aber dann gibt es auch wieder Gegenstudien, dass es nicht beeinflusst wird. Von dem her war es einfach mal wieder Laune der Natur, wo es sich entwickelt.
Das heißt, es war mal wieder so ein Punkt, wo es nicht natürlich gelaufen ist, sondern die Ärzte richtig, nachhelfen mussten.
Richtig, das war so ein Punkt. Super, du kannst nicht spontan schwanger werden, du kannst auch nicht spontan entbinden. Hat dein Körper mal wieder versagt. Doch, das war so ein Ding. Ich habe wirklich 2 Jahre nach der Geburt noch dran zu knabbern gehabt an dem Kaiserschnitt. Obwohl ich schon 10 Wochen vor dem Kaiserschnitt wusste, es wird ein Kaiserschnitt, aber...
Aber dann ist da ein gesundes Kind auf die Welt gekommen.
Dann ist ein gesundes Kind ein entspanntes Kind. Ich habe ein Anfänger-Baby per excellence gekriegt. Hat nur gemeckert, wenn er Hunger hatte, hat mit 8 Wochen durchgeschlafen und war einfach immer ein Strahlemann, ist er heute auch noch.
Da sind jetzt wahrscheinlich einige neidisch, wenn sie das hören.
Ja. Also bin mir auch mein Glück bewusst, weil ich habe eine Freundin, die hat genau das Gegenteil gehabt, ein Baby.
Wie fühlt sich das denn an, wenn man sich jetzt so lange ein Kind gewünscht hat und so viel durchgemacht hat und dann ist es da?
Dann ist es da und ich bin kurz überfordert. Was mache ich jetzt mit dem kleinen Wurm? Kann ich eine gute Mutter sein? Das, was ich mir seit Jahren gewünscht habe, ist, habe ich es wirklich sogar in den Händen. Und der Hormonabfall nach der Geburt tut seinen Beitrag auch dazu, dass man dann erstmal ja, wirklich im Heulen ist wegen ihrer Kleinigkeit. Und dann auch die Tatsache, ich habe so lange um das Baby gekämpft und jetzt fühle ich mich überfordert, obwohl das Baby auch noch total entspannt ist. Das sind dann so, ja, man fühlt sich auch irgendwie schlecht. Man hat ein Baby, was sich andere sehnlichst wünschen. Und trotzdem hat man manchmal das Gefühl, was aber ganz normal ist für jede Erstlingsmama, man ist überfordert.
Meinst du, das hat dich irgendwie verändert als Mutter, dass du schon so einen langen Weg hinter dir hattest und das nicht so natürlich schnell geklappt hat?
Ich würde sagen, es hat mich geduldiger gemacht. Ich war früher wirklich die ungeduldige Person und habe dann auch, wenn es nicht gleich aufs erste oder zweite Mal eine Sache geklappt hat, habe ich es hingeschmissen und bin ins nächste gegangen. Das hat mich dann doch schon ein Stück, sag ich mal, geerdet auch und auch die Sache ein bisschen entspannter sehen lassen. Es kommt, wie es kommt. Ich kann es nicht beeinflussen, weder ob es eine Schwangerschaft klappt, noch wie sich mein Kind entwickelt, jetzt, wenn es auf der Welt ist.
Und dann war ja irgendwann, muss der Punkt da gewesen sein, wo ihr gesagt habt, so, jetzt wollt ihr ein zweites Kind haben.
Das war eigentlich für uns beide schon immer dann klar, wenn wir Kinder haben, dann mindestens 2, damit es einfach kein Einzelkind bleiben muss, so im Hinblick auf später mal. Nicht die alleinige Verantwortung für ein altes Elternpaar. Dadurch, dass wir bei der Glücksixi vom Wunschwunderzwerg noch 2 auf Eis hatten, haben wir 1 Jahr nach seiner Geburt die Kryo gemacht. Also wir haben unsere 2 Eizellen auftaut, die haben sich auch einmal geteilt, also entsprechend, wie sie es teilen sollte, für den Tag noch, aber hat nicht funktioniert. Und dann war klar, okay, wir brauchen wieder eine ICSI. Wie schnell machen wir es? Wie schnell machen wir den nächsten oder den ersten Frischversuch? Ich wollte natürlich so schnell wie möglich, weil es gibt ja immer die, es sagen so viele Leute, auch Ärzte, das erste Jahr nach der Schwangerschaft ist eine Frau besonders fruchtbar. Also dachte ich in meinem Kopf, okay, dann ist ja mein Körper auch noch auf Schwangerschaft getrimmt, also soll es eigentlich auch klappen, was ja nicht geklappt hat. Wir wussten, dass wir erstmal wieder Antrag stellen müssen für die Krankenkasse zur Kostenübernahme. Was wir allerdings nicht wussten, dass es 6 Monate dauern würde mit Androhung von Ärztekammer, dass die Kasse uns zahlt. Man muss dazu sagen, mein Mann ist privat versichert. Bei einer privaten Versicherung zählt das Verursacherprinzip. Und für die ICSI ist immer nur der Mann alleine schuld. Und die wollten zunächst nicht zahlen, weil bei mir sind keine Untersuchungen mehr gelaufen, keine Bauchspiegelung, keine Eileiterdurchlässigkeit, gar nichts, was für eine ICSI an sich zunächst aber gar nicht relevant ist. Ob es ein Eileiter durchlässig ist oder nicht, ist für eine ICSI an sich egal. Mein Arzt hat sich dann sehr für uns auch eingesetzt und der hat dann auch der Kasse mit der Ärztekammer gedroht, weil ich vermute, es wird ein Zahnarzt oder Dermatologe dran sitzen und das Gutachten quasi bestätigen oder nicht und entscheiden, ja, du darfst nochmal ein Kind versuchen und du nicht.
Das ist ja krass.
Da habe ich echt auch ein bisschen Glauben an die Menschheit verloren. Nach dem halben Jahr, als ich eine Zusage hatte, war die Klinik von meinem Arzt noch nicht fertig. Also mein damaliger Gyn hat sich seine eigene Kinderwunschklinik auf die Beine gestellt und ich wollte bei ihm bleiben. Das war auf jeden Fall schon immer klar. Und habe dann auch gesagt, okay, wenn es halt jetzt nochmal ein paar Wochen dauert, dann warten wir einfach so lang, dass es dann auch nochmal ein Dreivierteljahr hinzieht. Hat auch mein Arzt damit gerechnet. bis dann die ganzen bürokratischen Sachen in Deutschland durch waren, bis er die Genehmigung gekriegt hat, Privatpatienten zu behandeln. Ja.
So ein Dreivierteljahr ist ja auch in so einer Kinderwunschzeit gefühlt ja...
Eine ganze Schwangerschaft, ja.
Ja, fühlt sich aber auch immer gleich 10-mal so lang an.
Ja. Also von der gescheiterten Krührung bis zum ersten ICSI-Versuch im September 2019 waren es 18 Monate.
Wow.
17, es war April. Ja, 17 Monate, wo dann wieder die Zeit vergangen ist, wo ich wieder ein Stück älter geworden bin, wo ich wieder Schiss hatte. Okay. Frühzeitige Wechseljahre, Hormone, sie werden definitiv nicht besser. Sie können jederzeit deutlich schlechter werden. Wobei ich echt das wahnsinnige Glück auch im Unglück habe. Mein AMH-Wert ist relativ stabil. Der schwankt immer so um 0,59 rum. Ja, 0,59. Mal ein bisschen drüber. Wir haben, glaube ich, 3 oder 4 Mal in der ganzen Zeit gemessen. Mein Bestwert quasi war 0,6 und mein schlechtestes war 0,54 oder so.
Genau. Das heißt, der ist gar nicht merklich abgefallen in der Zeit.
Nee, weil es gibt anscheinend immer so natürliche Schwankungen vom AMH-Wert. Ist halt auch nur ein Hormon. Ist ja nichts in Stein gemeißelt. Genau, und dann hatten wir insgesamt 3 ICSIs. Die erste Frischversuch-ICSI war mit genau der gleichen Dosierung und Medikamente wie die Glücks-ICSI. Hat aber nur... Das weiß ich gar nicht mehr. Im Endeffekt habe ich nur 2 Embryonen zurückgekriegt, weil es, glaube ich, nur 3 Eizellen waren. Und nach diesem gescheiterten Versuch haben ich und mein Arzt besprochen, okay, im nächsten Versuch kriege ich 3 zurück, 3 Embryonen, wenn zu viele übrig sind. Mein Mann war da etwas geschockt, weil er so jetzt panische Angst hatte vor Zwillingen. Aber ich dann gesagt habe, ja, mein Gott, dann haben wir halt Zwillinge, es wird schwer, es wird fordernd, aber die Chance ist, mit 3 höher ein Kind zu kriegen als gar keins. Dass jetzt der zweite Versuch wieder negativ ist mit 2 befruchteten Eizellen bloß wieder, war auch nicht gerade so der Hit für mich, aber ich war noch positiv, weil ich noch wusste, ich kann noch Sachen untersuchen lassen.
Das heißt, ihr habt gar nicht 3 bekommen, weil es gar nicht zu 3 gekommen ist.
Genau, da war ich schon schwer enttäuscht. Mein Mann dann doch auch. Aber keiner steckt in der Eizellen drin. Das war Dezember 2019 und dann habe ich gesagt, okay, jetzt möchte ich Sachen untersucht haben. Die Gerinnung. Ich möchte eine Bauchspiegelung, einfach um zu gucken, ob vielleicht der Kaiserschnitt eine Vernarbung in der Gebärmutter verursacht hat, die man auf dem Ultraschall einfach nicht erkennen kann. Und natürlich der Klassiker Killerzellen und Plasmazellen untersuchen, wenn schon offen ist, alles.
Volle Ladung.
Volle Ladung, genau. Mein Arzt wollte dann noch während der Bauchspiegelung meine Eierstöcke biopsieren. Hat er gelassen, weil die einfach schon so klein war, hat er Angst gehabt, dass wenn er was wegzwickt, der Eierstock am Arsch ist. Auf gut Deutsch gesagt. So hat er es mir gesagt. Rauskam bei der Bauchspiegelung selber nichts. Bei der Gebärmutterspiegelung auch nicht. Ich habe dann leicht erhöhte Plasmazellen gehabt und stark erhöhte Killerzahlen. Gegen die Plasmazahlen habe ich Antibiotika gekriegt und gegen die Killerzahlen Intralipid. Allerdings da erst ab dem nächsten Versuch. Weil mein Arzt, der sieht es noch so arg in der Forschung, dass es eigentlich nicht empfiehlt. Er macht es nur, wenn der Patient sich das wünscht. Fand ich, ehrlich gesagt, gut, dass er einem nichts aufdrängen wollte. So, da machst du ja auch Kohle mit dem Intralipid, aber sich auch nicht komplett dagegen stellt, gegen neue Sachen. Und bei der Gerinnung ist rausgekommen, dass ich eine Genmutation habe. Das muss ich nachher nachgucken, das weiß ich gerade gar nicht mehr, welche ich habe. Auf jeden Fall habe ich eine 2,5 bis 3% erhöhte Chance oder Gefahr für eine Thrombose.
Mhm. Und das hat man dann auch
beim Gerinnung rausgefunden. Die gängigste Gerinnungsstörung ist Faktor 5,
ja, genau. Genau, das habe ich.
Genau, und da war ich ja, meine ist ein bisschen harmloser, sage ich jetzt mal. Aufgrund dessen habe ich dann schon bei der dritten ICSI dann schon ab Zyklustag 1 Plexane spritzen müssen. Mhm. Hatte dann wieder die gleiche Medikation an Hormone wie bei der zweiten ICSI, das Palgoveris. Das ist ja gerade so der Mercedes unter den Hormonen, wie ich gelesen habe. Ich habe davon massive Kopfschmerzen gekriegt und Übelkeit. Weil aufgrund dessen, wir so hoch stimuliert haben, hatte ich auch unglaublich viele Hormone in TUS, dass ich sogar krankgeschrieben worden bin in der Stimulation. Ich hatte so Bauchweh, ich habe sogar gebrochen.
Oh.
Und hatte dann im Endeffekt bei der letzten ICSI 3 Eizellen, wo nur 2 sich weiterentwickelt haben. Also 3 haben sich zwar befruchten lassen auch, aber nur 2 haben sich weiterentwickelt. Eingesetzt, ich war so guter Dinge, habe mein Intralipid gekriegt, habe Heparin gespritzt, habe ASS genommen, habe Cortison genommen, hatte Urlaub. Genau, Punktion war am 16. März, da hat mein Sohn Geburtstag. Und ab 17. März war dann die Corona-Schließung deutschlandweit mit Kindergarten und sonst was. Und da habe ich gedacht, okay, das Kind ist daheim, ich habe ein Kind im Bauch, es wird was. Und dann war es wirklich, ja, wieder ein Schlag ins Gesicht. Die letzte ICSI ist gescheitert. Es gibt kein Geschwisterchen.
Ich finde das ja alles auch total krass. Also der Weg, der wird ja nicht leichter. Und wenn man dann immer auch noch ein kleines Kind zu Hause hat, für das man ja auch irgendwie ein bisschen heile Welt spielen muss, oder man kann sich ja nicht komplett runterziehen lassen von der Behandlung wahrscheinlich.
Also die Behandlung selber, bis auf jetzt die Übelkeit und Erbrechen, hat er jetzt nicht so mitbekommen, gerade das Übelkeit und Erbrechen, weil er bei der Tagesmutter war. Hatte ich mehr so tagsüber. Aber er hat dann schon mitbekommen, dass wieder nicht geklappt hat, dass ich einfach unglaublich viel geweint habe. Da hat er immer gesagt, Mama, alles gut.
Oh. Ja. Das bricht einem aber auch das Herz, oder?
Ja, vor allem, man möchte irgendwie sagen, nee, ist eben nicht alles gut. Du wirst alleine aufwachsen. Es wird für dich kein Geschwisterchen geben. Aber das kannst du einem 3-jährigen Kind halt auch nicht so sagen, weil du thematisierst es ja von einem 3-jährigen nicht so, dass man ständig sich Hormone spritzt. Er hat Spritzen mitbekommen, aber ich habe ihm nicht gesagt, warum. Hätte er noch nicht begriffen, er hat es gesehen, er fand es toll. Fand es spannend, aber er hat auch nie einen Zusammenhang damit gebracht, meine Traurigkeit mit den Spritzen.
Und das ist jetzt ja auch noch gar nicht lange her, ne? Was ist seitdem so passiert?
Sehr viel. Also die ersten 2 Wochen wollte ich alles, was mit Thema Baby zu tun hat, weg haben. Ich habe angefangen, Babykleidung auszusortieren, bei eBay Kleinanzeigen reinzustellen. Ich habe aufgehört, die ganzen Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Ich wollte alles weg haben, was mit meinem Kinderwunsch zu tun hat. Ich wollte mich damit nicht mehr mit mir beschäftigen. Einmal, weil es mir einfach zu weh tat, zu wissen, okay, es wird kein Geschwisterchen mehr geben. Und zum anderen ein bisschen die Tatsache, ein schlechtes Gewissen zu haben gegenüber Frauen, die noch kein Kind haben. Das haben wahrscheinlich viele Frauen, die schon ein Kind haben, dann nochmal einen Kinderwunsch haben, ein schlechtes Gewissen. Ein bisschen undankbar fühlt man sich selber. Man hat doch ein Kind, ein gesundes Kind, daheim, es springt rum. Andere Frauen haben sowas noch nie erleben dürfen. Und das macht dann auch nochmal ganz viel mit einem.
Ist das auch was, was man aus dem Umfeld so zurückgemeldet bekommt? Oder ist das ein Druck, den du dir da eher selber gemacht hast?
Das ist für mich eher ein Druck, den ich mir selber gemacht habe. Weil ich auch so ein Typ Mensch bin, wenn ich irgendwo, was heißt, Social Media oder auch live auf dem Spielplatz mitkriege, hat eine Mutti schon 3 Kinder und jammert, dass sie kein 4. oder 5. Kind kriegt. Da denke ich mir so, boah, sei doch froh, du hast doch 3 Kinder. Und wenn ich mir denke, wenn ich dann so denke, wie muss dann erst den kinderlosen Ehepaar oder Mutter oder Frauen gehen, wenn da eine andere jammert, ja, sie hätte gar noch ein 2. Kind. Und es klappt einfach nicht.
Wie fühlt sich denn der Wunsch so nach dem 2. Kind jetzt an im Vergleich zu dem 1. Kinderwunsch? Weil jetzt ist es ja irgendwie eine andere Situation, weil du weißt ja, was auf dich zukommt.
Genau, ich weiß, was auf mich zukommt. Kommt einfach das nicht mehr haben zu können. Also keine Schwangerschaft mehr erleben zu können. Keine ersten 5, 6 Wochen mit einem Säugling erleben zu können. Der einfach zu wissen, was man verpasst. Also weil man es schon mal erlebt hat.
Das heißt, insofern macht es die Sache sogar eigentlich noch viel trauriger.
Für mich gesehen auf der einen Seite ja, was für mich aber auch noch ein bisschen mehr mit reinspielt, dass mein Kind alleine aufwachsen muss. Ich habe zwei Schwestern. Ich liebe meine zwei Schwestern. Wir streiten bis aufs Blut. Wir vertragen uns aber auch wieder. Und sowas würde ich nie kennenlernen, so eine Geschwisterbande. Und ich glaube schon, dass es was mit Menschen macht, ob sie es alleine aufwachsen oder mit Geschwistern. Dass es schon die Persönlichkeit prägt.
Ja, ich kann es mir irgendwie total gut vorstellen, weil so in meinem Konzept, also ich habe jetzt ja noch nicht mal ein Kind, aber in meinem Konzept ist auch, dass ich nicht nur ein Kind haben will, sondern dass ich mir vorstelle, mehrere Kinder. Und ich habe das, also tatsächlich, ich mache mir da jetzt schon drüber Gedanken, wie das mal werden soll mit einem Geschwisterchen, wenn das mit einem Kind alleine schon so schwer ist. Und ich, also in meinem Kopf ist es sogar, dass das erste Kind irgendwie die geringste Hürde ist, gefühlt. Und dass es danach eigentlich nur anstrengender und schlimmer werden kann.
Ja, wenn man auch weiß, der Körper kann es ja. Er hat es ja schon einmal hinbekommen, schwanger zu werden, schwanger zu bleiben, Kind voll auszutragen. Und wenn man dann noch mitkriegt, Personen, die das gleiche Schicksal, also auch eine kindliche Befruchtung hatten, die Kinder gleich alt sind und die Geschwister sind schon da, sei es auch durch Kinderwunschbehandlung oder aber dadurch, dass es wirklich dann spontan geklappt hat und man ist dann mit seinem Kinderwunsch alleine zurück. Weil es gibt ja auch durchaus Paare, die wollen nur ein Kind wegen der Behandlung und gut ist.
Auch durchaus verständlich.
Ja. Ich glaube, hätten wir länger für unseren Sohn braucht, wären wir vielleicht auch mit einem schon von vornherein zufrieden gewesen. Aber dadurch, dass wir wussten, okay, es hat beim zweiten Mal gleich geklappt, war schon die Hoffnung da, dass es beim nächsten Mal dann auch funktioniert.
Wie ist es denn jetzt im Moment? Habt ihr jetzt irgendwie eine Idee, wie es weitergeht? Habt ihr jetzt gesagt, jetzt ist definitiv Ende in der Behandlung?
Da spielt uns Corona in die Hände, dass wir nicht drüber nachdenken müssen. Mhm. Meine Kinderwunschklinik macht zwar weiter, aber wir wollen trotzdem, so weit wie es geht, Kontakte einschränken. Weil was nicht unbedingt sein muss, muss auch nicht sein. Hin und wieder hat mein Mann mich aber auch schon gefragt, wie viel den Selbstzahlerversuch kosten würde. Aber auf der anderen Seite verkaufen wir Sachen, verkaufen die Babysachen, die Baby-Erstausstattung. Da merkt man aber auch bei uns selber, wir wissen es eigentlich noch gar nicht. Ob wir doch nochmal irgendwie nochmal einen Versuch, Selbstzahlerversuch starten oder ob wir es sein lassen. Ich bin momentan gerade zufrieden, so wie es ist. Ich widme mich, wie man ja schön auf Instagram sieht, zu der Aufklärung, was sind frühzeitige Wechseljahre. Das tut mir ganz gut, sich auch nochmal mit der Diagnose zu beschäftigen, eher zu akzeptieren und gucken, was für Chancen gibt es, unabhängig vom Kinderwunsch, trotz der Diagnose. Genau.
Also ich finde es total bewundernswert, dass ihr irgendwie da noch so viel Kraft immer aufgebracht habt. Und ich kann das total gut verstehen, dass jetzt auch einfach mal durchatmen angesagt ist.
Genau, und vor allem hormonfrei. Ich habe nichtsdestotrotz trotzdem immer die Pille genommen während der Kinderwunschbehandlung, einfach damit Eierstöcke und Gebärmutter am Zyklustag 1 auf gleichem Stand sind. Ich hatte im Januar einen Monat komplett ohne Hormone, seit da dann knapp 2 Jahren und jetzt bin ich im zweiten Zyklus komplett ohne Hormone. Und jetzt merke ich erst wieder, was die frühzeitigen Wechseljahre bei mir ausmachen.
Da wollte ich noch mal ein bisschen nachfragen. Du hast es ja gerade schon gesagt, dass du dich da gerade so ein bisschen damit beschäftigst und auch dich so für die Aufklärung da einsetzt. Ich muss sagen, dass ich selber keine Ahnung habe von der Diagnose vorzeitige Wechseljahre und mir das auch echt noch nicht über den Weg gelaufen ist. Und jetzt erst im Rahmen so von anderen Betroffenen habe ich das zum ersten Mal gehört. Was ist das überhaupt? Also kannst du das vielleicht mal so kurz beschreiben, was es damit auf sich hat?
Also frühzeitige Wechseljahre, lapidar gesagt, eine frühzeitige Erschöpfung der Eierstöcke, was bei einer gesunden Frau erst mit Mitte 40, Anfang 50 passiert. Passiert bei den frühzeitigen Wechseljahre alles, was unter 40 Jahre alt ist. Also Frauen, die unter 40 in die frühzeitigen Wechseljahre oder in die Wechseljahre kommen, gelten als frühzeitig. Es gibt verschiedene Gründe, sei es genetisch bedingt, sei es durch Krebs oder durch eine Chemotherapie wegen Krebs. Oder dann, wie jetzt bei mir, einfach eine Laune der Natur.
Wie genau wird das diagnostiziert? Du hast ja gesagt, das wurde bei dir einfach vom Frauenarzt festgestellt.
Genau, wobei muss dazu sagen, mein Frauenarzt war ja damals schon Reproduktionsmediziner und Endokrinologe. Also der war schon vornherein in der Materie drin. Ich möchte nicht wissen, wie man so weglaufen wäre, wenn ich einfach an einen Frauenarzt kommen, wer da gar keine Ahnung von der Materie hat. Es wurde eine Anamnese gestellt, eine Familienanamnese, mit meiner Geschwister, ob es da Probleme gab, ob es bei meinen Eltern Probleme gab. Und dann eine persönliche Anamnese, wie ist mein Zyklus, was für Auffälligkeiten gibt's. Damals dachte ich, okay, so große Auffälligkeiten habe ich ja gar nicht. Klar, die Zyklusschwankungen von 23 bis 32 Tage, Schmierblutungen mehr statt Menstruation und das auch nur 2 bis 3 Tage lang, habe ich jetzt nicht irgendwie als besorgniserregend erachtet, sondern wie schon mal gesagt, durch einen Schichtdienst in meiner Arbeit, mit Tag- und Nachtarbeiten, mit früh und spät, dass da einfach der natürliche Zyklus durcheinander geworfen wird. Das hat wohl aber mein Arzt trotzdem hellhörig werden lassen und hat dann gesagt, wir machen einen Hormonstatus und wenn ich will, auch den AMH-Wert messen lassen. Er wird es mir empfehlen, kostet aber halt schon Igelleistung.
Genau, aber weißt du, welche Hormone das sind, die man sich da anschaut?
FSH und LH. Die geben Ausschluss drüber, je nachdem, wie erhöht die sind. Wenn sie sehr stark beide erhöht sind, besteht in bestimmten Punkten Frühzeiten, Wechseljahre. Wenn aber nur einer stark erhöht ist, besteht im anderen Punkt. So genau habe ich es mir doch auch noch nicht durchgelesen, weil ich einfach noch an dem Punkt bin, FSH und LH sind bei mir enorm erhöht und mein AMH-Wert ist enorm niedrig. Die drei Komponenten spielen zusammen. Wenn man nur einen niedrigen AMH-Wert hat, aber FSH und LH ist im Normwert, heißt es noch lange nicht, dass man die frühzeitigen Wechseljahre ist.
Und dann außer Unregelmäßigkeiten so im Zyklus und den Schmierblutungen, was sind denn so Symptome, die man dann erlebt?
Was ich damals hatte und jetzt dann aber auch wieder habe, Erschöpfung, Reizbarkeit, ich würde nicht sagen psychisch labil, aber so ein paar Schwankungen. Wie gesagt, man ist schnell reizbar. Man könnte plötzlich einfach wegen der Kleinigkeit losheulen, wo man sich im nächsten Moment denkt, hey, so schlimm war das doch gar nicht. Genau, und Schlaflosigkeit. Aber das habe ich damals alles, meine Wechselschicht, in die Schuhe geschoben. Weil du halt keinen Tag- und Nachtrhythmus mehr eine Zeit lang hattest. Jetzt mittlerweile sind noch Hitzewallungen dazukommen. Ich könnte die ganze Zeit nur im T-Shirt rumlaufen. Ich habe jetzt nicht die klassische Hitzewallungen mit, von jetzt auf nachher ist mir unglaublich heiß und dann ist es wieder kalt. Mir ist die ganze Zeit unglaublich warm. Das hatte ich unter Hormone gar nicht.
Du sitzt auch gerade im Top hier.
Ja.
Genau, ich bin in Jacke.
Ich bin auch gefühlt die Einzige im Umkreis, die es schon seit März nur T-Shirts trägt. Pulli ist bei mir seit März im Schrank.
Du bist ja auf Instagram, setzt du dich dafür ein, dass da mehr Aufklärung betrieben wird und sagst, also versuchst auch selber so ein bisschen aufzuklären. Wie ist es in deinem Umfeld? Sind die Leute daran interessiert? Erzählst du da auch davon?
Ist Familie, denen habe ich es recht schnell erzählt, eigentlich gleich, wo ich die Diagnose hatte, weil halt klar auch aus der Familie kam, ja, seid sie nicht unter Druck, du bist ja noch jung. Die Familie von meinem Mann haben wir erst eingewiesen, als wir beim Humangenetiker waren. Einfach, oder kurz bevor wir zu dem gegangen sind, einfach um zu gucken, ob der große Bruder von meinem Mann vielleicht sich dann auch testen lassen sollte, wenn der mal Kinder haben will. Einfach da schon mal kleine Aufklärungsarbeit im Vorfeld leisten. Und meine Arbeitskollegen habe ich auch sehr schnell eingewiesen, weil ich ja aufgrund von den Ultraschall und Blutabnahmen immer zu bestimmten Uhrzeiten Arzttermine hatte und das hat mit einer Frühschicht nicht funktioniert. Und ich bin da recht offen umgegangen, habe gesagt, Leute, ihr wisst, ich wünsche mir ein Kind schon seit einem Jahr, aber es funktioniert nicht. Ich brauche eine künstliche Befruchtung. Da waren sie erst ein bisschen geschockt, wie ausgerechnet ich eine künstliche Befruchtung brauchen kann. Also einfach so, weil ich so ein Auftreten habe, so, ja, ich bin ein Macher. Was wieder ein bisschen korreliert mit, ich bin ein Macher, aber ich warf schnell das Handtuch. Naja. Genau. Und ich bin da, habe nie negative Erfahrungen diesbezüglich erfahren. Nachfragen gab es zum Teil, was meine Diagnose bedeutet, was die Diagnose von meinem Mann bedeutet und ob wir dann gar keine Kinder haben können. Aber ansonsten, also ich würde sagen, durchweg positiv, aber keine negativen. Mhm. Auch neutrale Dinge, so okay, du brauchst Hilfe, auch recht.
Das macht ja eigentlich auch Mut, dass man so mit dem Thema offen umgehen kann. Und dass man darüber sprechen kann.
Richtig, weil so wird gleich anderen Leuten irgendwie ein bisschen Wind aus die Segel genommen, dass die dir blöde Sprüche entgegenwerfen. Ja, wann ist es denn soweit mit Kindern? Ihr habt doch geheiratet oder wollt ihr keine Kinder? oder dann in die blöde Situation kommen, so ein bisschen vorwurfsvoll, kann das sein, dass es bei euch gar nicht funktioniert? Und ich glaube, das ist dann schon wichtig, wenn man schon im Vorfeld sagt, Leute, es klappt einfach nicht. Man muss ja keine Diagnosen sagen, aber einfach sagen, es klappt nicht so, wie wir das wünschen und gut ist.
Ja, das ist eigentlich so eine ganz schönes Bild, dass du sagst, so den Wind aus den Segeln nehmen und einfach die Situation abklären.
Und man muss halt auch ein bisschen der Typ Mensch dafür sein, dass man damit offen umgeht.
Ich wollte abschließend noch wissen, wenn du jetzt so zurückblickst, das ist jetzt irgendwie Jahre, jetzt wenn ich richtig gezählt habe, 7, 8, viele, ja. Viele Jahre auf jeden Fall. Es ist ganz schön viel passiert. Hast du das Gefühl, dass du dich verändert hast durch das, was ihr erlebt habt? Und hast du irgendwas Positives, was du auch daraus ziehen kannst aus diesen ganzen Erfahrungen?
Was mich verändert hat, so viele Niederschläge, so ein für mich wichtiges Thema erleben zu haben, aber trotzdem nicht dran zu brechen. Weil ich für mich den Weg gefunden habe, darüber zu sprechen, sei es wortwörtlich mit Freundinnen oder einfach auf Instagram darüber zu reden. Ja, es hat mich, hat sich echt ein bisschen geschwollen, aber es hat mich stärker gemacht.
Schön, ich finde, das sind schöne Schlussworte, oder?
Ja.
Ganz, ganz vielen Dank, dass du die Geschichte erzählt hast.
Danke, dass ich sie erzählen durfte und ich hoffe, es war nicht zu durcheinander.
Bevor ich mich von euch verabschiede für heute, wollte ich noch mal ganz kurz was zum sogenannten AMH-Wert sagen. Das habt ihr gerade in der Erzählung von Franzi schon gehört und ich habe das in den letzten Folgen auch schon mal erwähnt und dachte, ich muss da kurz noch mal ein bisschen aufräumen, was es genau ist und was es damit auf sich hat. Es ranken sich so einige Mythen um den AMH-Wert. AMH-Wert steht für Anti-Müller-Hormon und der AMH-Wert wird sehr oft im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung bestimmt. Den kann man im Blut einfach bestimmen lassen. Und der AMH-Wert, der gibt einem Aufschluss darüber, wie aktiv die Eierstöcke in den letzten Monaten waren und im Moment sind. Mit dem AMH-Wert wird ganz unterschiedlich umgegangen. Es gibt manche Kliniken, die bei einem niedrigen AMH-Wert sofort alle Warnsignale läuten lassen und einem dazu raten, sofort eine Eizellspende zu machen oder Eizellen einfrieren zu lassen, weil die Wechseljahre kurz bevorstehen. Was aber Fakt ist, ist, dass der AMH-Wert eine wichtige Information für die Behandlung liefern kann. Und zwar kann sie dem Arzt oder der Ärztin darüber Aufschluss geben, wie stark stimuliert werden soll vor einer Punktion. Der AMH-Wert, der gibt, wie gesagt, Auskunft darüber, wie aktiv die Eierstöcke sind. Das heißt, wenn der Wert sehr niedrig ist und die Eierstöcke so ein bisschen schlafen, dann muss man denen mehr Medikamente geben und mehr stimulieren, damit die auch was hervorbringen. Im Gegensatz, wenn der AMH-Wert sehr hoch ist, wie das zum Beispiel bei einem PCO-Syndrom der Fall ist, dann muss man nicht stark stimulieren, weil die Eierstöcke sowieso schon sehr viel Arbeit leisten. Fälschlicherweise wird oft davon ausgegangen, dass der AMH-Wert einem nun auch darüber Auskunft gibt, wie gut denn die Eizellen sind oder ob man am Ende schwanger wird. Und das ist nicht der Fall. Der AMH-Wert, der kann uns nichts über die Qualität unserer Eizellen sagen und er hat überhaupt keine Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden. Bei Frauen, die in den Wechseljahren sind oder kurz vor den Wechseljahren stehen, da sind die Eierstöcke sehr erschöpft und deswegen ist der AMH-Wert extrem niedrig. Im Umkehrschluss bedeutet das nicht, dass jede Frau, die einen sehr niedrigen AMH-Wert hat, auch gleichzeitig in den Wechseljahren ist. Wie wir vorher schon besprochen haben, schaut man sich für die Diagnose der Wechseljahre das Zusammenspiel verschiedener Hormone an. So viel für heute. Gebt mir gerne Rückmeldung, wie euch das Format des Podcasts gefällt. Ihr findet alle Infos auf der Webseite unter www.podcastmaybebaby.wordpress.com. Ihr könnt mir einfach eine E-Mail schicken an podcastmaybebaby@gmail.com und ihr findet den Podcast außerdem auf Instagram unter @maybebabypodcast. Ich freue mich, wenn ihr eine Bewertung für den Podcast da lasst, ihn abonniert, weiterempfehlt. Und am allermeisten freue ich mich natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet.